ins Reden, der Podcast rund um technische Oberflächen und Galvanotechnik. Heute Chemisch Nickel mit Oliver Brennscheid
und Dominik Fest.
Denke ich an klassische Galvanotechnik, denke ich an Strom. Ich habe eine Zelle, in der Zelle finde ich eine Anode, eine Kathode und einen Elektrolyten. Gebe ich jetzt Strom auf dieses System, dann löst sich die Anode auf. Die Ionen schwimmen durch den Elektrolyten zum Werkstück und schlagen sich auf dem Werkstück nieder. Wir haben an anderer Stelle schon mal über die verschiedenen Möglichkeiten der galvanischen Vernickelung gesprochen. Da ist es genauso. Ich habe einen Nickel-Elektrolyten, ich habe ein Werkstück und ich habe Nickel-Anoden. Diese Nickel-Anoden lösen sich auf und schlagen sich auf dem Werkstück nieder. Nur, wenn der Strom an ist. Was wir damals im Podcast aber auch schon angesprochen haben, ist die Tatsache, dass es durchaus Systeme gibt, die das auch ohne Strom kennen. Und darüber möchte ich heute mit Dominik sprechen.
Hallo, Olli.
Wenn wir chemisch Nickel hören, dann haben wir es mit einem System zu tun, was eben keinen Strom braucht.
Richtig.
Wie funktioniert das?
Also es ist so, dass ich halt einen Elektrolyten habe, etwas anders aufgebaut als in der klassischen Galvanik, der zum einen aus Metallseiten besteht, oft halt auf Chloridbasis oder Sulfatbasis. Dann halt einen großen Anteil an Komplexbildnern, Stabilisatoren, gegebenenfalls, wie man es auch noch kennt, Glanzmittel oder Einebner. Aber halt diese Komplexbildner und Stabilisatoren sind halt im klassischen Bad nicht vorhanden. Und die sorgen halt dafür, dass sich halt eine chemische Reaktion am Bauteil stattfindet, durch den das Nickel aus seiner Ionenform halt sich auf dem Bauteil abscheidet. Durch so eine ganz normale katalytische Wirkung.
Ja, also die berühmten autokatalytischen
Systeme.
Das heißt aber doch auch, dass wenn ich das Werkstück in den Elektrolyten eintauche, dieser Prozess sofort losläuft, oder?
Richtig.
Und damit im Grunde vergleichbar ist mit einer Sudverkupferung.
Ja, nur halt, dass die Sudverkupferung nicht aufgrund einer chemischen Reaktion, wie diese autokatalytische Reaktion passiert, sondern aufgrund der elektrochemischen Spannung, die Unterschiede des Lösungsverhaltens und nicht durch diese chemische Reaktion. Und durch diese chemische Reaktion habe ich halt einen haftfesten Überzug. Und das ist halt dieser große Unterschied zur Sudverkupfer oder zur Sudvernickelung, dass halt diese Schichten sehr, sehr haftfest sind. Mhm. Und ich halt auch gewisse Metalle sogar direkt vernickeln kann, die ich sonst klassischerweise nicht direkt vernickeln kann, also wie zum Beispiel Aluminium.
Aluminium, wir haben an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, genau. Okay, also ich habe jetzt einen Elektrolyten, ich habe keinen Stromkreis, also keinen Gleichrichter. Ich glaube, diese Elektrolyten müssen sehr heiß betrieben werden.
Richtig, größer 86 Grad in der Regel und rauf bis 95, 96 Grad. Hat auch ein bisschen mit dem Alter des Elektrolyten zu tun, weil umso älter so ein Elektrolyt wird, umso höher muss er betrieben werden. Und halt aufgrund der Kombination habe ich einen klassischen Low-Force, habe ich einen Middle-Force, habe ich einen High-Force Chemisch-Nickel-Elektrolyt, habe ich einen Dispersionselektrolyten. Da liegen die Temperaturbereiche sehr unterschiedlich.
Okay, das heißt aber, dann habe ich im Umfeld dieser Elektrolytwanne es auf jeden Fall mit einer großen Dampfentwicklung zu tun. Ne?
Klassischerweise sollte das nicht sein, sondern die sollten sehr, sehr stark abgesaugt werden,
ja, okay.
Weil wir ja von Nickel reden. Nickel ist ja nicht gerade unbedingt ungiftig. Von daher müssen diese entstehenden Dämpfe, im großen Teil natürlich auch Wasser, halt abgesaugt werden und gesammelt werden.
Du hast gerade gesagt, Low-Force, Mid-Force, High-Force. Diese Schichten bestehen nicht nur aus Nickel, richtig?
Richtig, die haben halt auch einen Phosphoranteil, beim Low-Phos bis halt zu 3%, beim Mittel bis so 9% und High so ab 10% Phosphorgehalt. Und dieser Phosphorgehalt hat halt zur Folge, dass sich die Schichten halt in ihren Eigenschaften ändern, sei es der Beständigkeit im Salzsprühnebeltest oder auch gegen andere korrosative Einflüsse halt weitaus besser und einfach besser beständig sind. Mhm. Und zum Beispiel auch der große Vorteil ist halt, dass beim Mittelfrost sogar die Nickelschichten lötfähig sind.
Ja, das kenne ich aus dem Bereich der Durchgangs- oder der Bandveredelung. Da haben wir es ja mit ein bisschen anderen Systemen zu tun. Wie lange dauert das, bis so eine Schicht entsteht?
Also klassischerweise wird es halt hauptsächlich nur im Gestell- und Trommelbereich angewendet. Genau aus diesem Grund, weil ich relativ lange Verweilzeiten habe. In der Regel sagt man so, bleiben die Teile zwischen 10 und sogar 80, 90 Minuten im Bad. Mhm. Natürlich je nachdem, was für eine Schichtdicke ich haben möchte und was ich für einen Elektrolyttyp habe. Weil wenn ich einen Dispersionsnickel habe, ist der weitaus langsamer als zum Beispiel ein Low-Force. Also da sind die Zeiten schon sehr unterschiedlich, aber da reden wir nicht von Sekunden, sondern von Minuten.
Das heißt, das ist auch der Grund, warum diese Elektrolyte in der Durchlaufgalvanik so wenig zu finden sind. Da wird ja häufig zu dem Kunstgriff dann gegriffen, dass man erst eine Nickelschicht abschaltet und dann anschließend eine Nickel-Phosphor-Schicht abschaltet, oft auch elektrolytisch unterstützt, um diese oder die Eigenschaften der Nickel-Phosphor-Schicht nachzuahmen. Es gibt eine ganz entscheidende Sache, die beim chemischen Nickel immer ist und beim elektrochemischen Nickel nie. Das ist im Grunde genommen die Schichtverteilung auf dem Werkstück.
Richtig. Also ein chemischer Nickel ist konturgetreu. Das heißt, ich habe überall die gleiche Schichtstärke, wirklich bis auf minimale Unterschiede, was ich natürlich beim klassischen Galvanikstück nicht habe. Da habe ich im hohen Stromdichtebereich halt immer mehr Nickel als im niedrigen Stromdichtebereich. Und je nach Geometrie können das natürlich im klassischen Bereich schon sehr, sehr Unterschiede machen.
Der berühmte Hundeknocheneffekt.
Beim chemischen Nickel ist natürlich wichtig, dass halt die Durchmischung am Bauteil gut ist. Also wenn ich irgendwo ein Bohrloch oder wirklich ein halbes Bohrloch, also eine Senke habe, kann es natürlich da auch zu Schichtunterschieden kommen, weil dort einfach der Austausch nicht stattfindet.
Aber ich kann da überhaupt beschichten. Kann ich elektrochemisch nicht.
Richtig, also das kann ich auf jeden Fall. Nur halt die Schichtdicke kann halt da auch abweichen. Da muss ich halt wirklich dann auch ein paar bautechnische Kunstgriffe machen, um halt in diesen Bereichen eine Durchmischung zu kriegen. Oder ich muss schon bei der Konstruktion darauf achten, dass ich halt das Teil so konzipiert ist, dass ein Austausch der Flüssigkeiten möglich ist.
Ja.
Weil die ganzen, oder andersrum gesagt, das Nickel kommt ja aus der Lösung, muss auch in flüssiger Form nachdosiert werden. Das heißt also, auch die Konzentration ist weitaus geringer als bei so einem klassischen Nickel-Elektrolyten, weil da reden wir von 6, 7, 8 Gramm Nickel. Und wenn die halt aufgebraucht oder halt runtergehen, muss ich die halt nachdosieren. Die kommen halt nicht wie beim klassischen Elektrolyt über die Anode. Und das ist halt auch der große Unterschied, dass ich die Metallsalze in flüssiger Form nachdosieren muss, was natürlich auch wieder dann dazu führt, dass ich sie weitaus häufiger analysieren muss als den klassischen Elektrolyten, weil ich einfach ein sehr enges Arbeitsfenster habe.
Ja, so der klassische Watcher-Nickel-Elektrolyt ist ein treues Arbeitsfeld, da muss ich mich nicht drum kümmern.
Richtig.
Aber hier scheine ich ja dann tatsächlich permanent am Elektrolyten arbeiten zu müssen, damit er seine Arbeit konstant weiterführt.
Richtig, also in der Regel haben sich die Betriebe, die sich damit beschäftigt, schon ihren Rhythmus gefunden. Aber je nach Durchsatz werde ich da bestimmt teilweise alle 1-2 Stunden Analyse ziehen müssen.
Okay.
Oder halt, ich habe den Elektrolyten so stabil, dass ich halt immer dieselben Teile fahre. Da kann ich halt dann durch Dosierpumpen und so weiter natürlich den Prozess auch sehr gut stabil halten. Dann reduziere ich das vielleicht auf 1-2 Mal am Tag.
Ja gut, meine Sachen zu ergänzen ist kein Problem, es dampft ja jede Menge ab. Also Volumen.
Volumen ist dort im Normalfall nicht das Thema, weil halt aufgrund der Temperatur man gut nachdosieren kann.
Ja. Also hat es schon auch einige Nachteile, mit diesem Prinzip zu arbeiten. Ich denke mal an den hohen Energieaufwand, den ich brauche, um die Temperaturen zu halten, an die Absaugung, die da noch besser arbeiten muss als in der normalen Galvanik, an die vielen Substanzen, die ich im Bad habe, die ich konstant halten muss. Aber demgegenüber stehen natürlich einige Vorteile, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, wie kein Hundeknocheneffekt, Veredelung in Sacklöchern oder Bohrungen, auch an Hinterwänden, wo ich mit dem Strom überhaupt nicht hinkäme, kann ich ja theoretisch bei entsprechender Durchmischung problemlos hier Schichten erzeugen. Ein weiterer Vorteil, denke ich mal, liegt noch darin, dass ich ja neben dem Phosphor auch noch andere Dinge in die Schicht hinzugeben kann.
Richtig, das sind halt dann die sogenannten Dispersionschemisch-Nickelbäder. Und da ist die Palette von PTFE-Kügelchen oder PTFE-Krümeln bis hin zu Ölen, bis hin zu Diamanten. Genau das, was ich halt gerade brauche. Also ich kann wirklich so einen Elektrolyten oder so einen chemisch-Nickel Dispersionselektrolyten auf meine Bedürfnisse einstellen. Sei es über die Härte, sei es über Notschmiereigenschaften, sei es über die Härte. Also da sind eigentlich in vielen Bereichen der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Okay, alles klar. Vielen Dank. Das war der Podcast der Brennscheid Galvanik Service. Beratung, Schulung, Labor. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Folgen und nützliche und interessante Artikel findet ihr auf www.silberbird.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Brennscheid.